bekam ich so einen Impuls, den möchte ich vielleicht noch weitergeben, dass jemand da ist, dem der Herr Gaben gegeben hat und sie nicht anwendet, nicht gebraucht. Und ja, der Herr hat sie dir dafür nicht gegeben. Okay? Und pass gut auf, nachher werde ich da ein bisschen drüber was sagen. Aber ich möchte vorher ein paar Bilder, wollen wir mit euch, euch mitgeben aus Peru. Zum ersten Mal, wir haben ja schon gesagt, wir sind Missionare in Peru und gehören zum AVC. Denkt für manch einen von euch im Begriff, Aktion für Verfolgte und Notleidende in Nida bei Frankfurt. Genau, da sind wir Missionare. Vor 35 Jahren?
Genau, wir nehmen euch jetzt mit in auf eine kleine Zeitreise. Vor 35 Jahren fingen wir so an. Unsere älteste Tochter war 3 Monate alt und so sind wir ausgereist. Das ist so das erste Familienfoto in Peru. Wir waren noch ein Stückchen jünger. Und wir haben dann dort noch 2 weitere Kinder gekriegt. Unsere Kinder sind alle dort groß geworden, leben aber inzwischen in Deutschland, sind verheiratet. Wir haben jetzt hier unsere 3 Kinder, 3 Schwiegerkinder und 3 Enkel. Bald wird das 4. geboren. Und ja, genau, so war also gestern und heute. Jetzt möchten wir euch noch umgebungsmäßig in das Gestern führen. Hast du, wie du zeigen kannst, das ist, was heute unser Haus ist. Und so sah es damals aus, alles leer. Ihr seht auch wieder Wüste, wie ich schon sagte. Und heute sieht es so aus. Alles voll gebaut, voller Häuser. Also in Lima wächst und wächst. Unser Haus ist hier. Genau, unser Haus ist immer noch am selben Ort.
Es ist wirklich 35 Jahre.
Ja, genau, also da sieht man ein bisschen, genau, so viel vielleicht nur zum Gestern und heute.
Das machst du. Genau, also wir sind in Lima, in dem Viertel, das heißt San Juan de Lurigancho, ein Stadtteil, der mehr als 1 Million Einwohner hat. Ganz Lima hat 12 Millionen ungefähr, das weiß niemand so ganz genau, das funktioniert nicht so gut wie in Deutschland. Ihr seht, wir sind nicht weit weg vom Meer, hier ist das Meer, geschätzt 5 Kilometer, aber dazwischen liegt ein Berg, also das ist für uns dann doch relativ weit weg. Wir arbeiten hauptsächlich in diesem Stadtteil, das ist nochmal der Stadtteil ein bisschen heraus vergrößert. Hier war unsere erste Gemeinde, die wir inzwischen schon übergeben haben. Diese Gemeinde, das stimmt gar nicht, die ist noch weiter unten, das ist wohl nicht ganz drauf gekommen, aber ungefähr hier ist unsere erste Gemeinde. Das ist die Gemeinde, die wir im Moment leiten, auch wenn wir jetzt im Moment hier sind. Das ist so 1/2 Stunde weg und hier draußen, ganz draußen und je weiter draußen, desto ärmer. Da haben wir noch 2 Zweiggemeinden, die eben wirklich in extremer Armut dort arbeiten. Also nur mal ein kleiner Einblick, wo wir sind von uns zu Hause. Wir wohnen also hier unten bis da hoch, da sind wir 1/4 Stunde bis 1 Stunde unterwegs, also das ist dieser Riesenstadtteil.
Genau, wir haben ja gesagt, Lima liegt in der Wüste, aber ins Hochland rein wird es dann auch schön grün und da wollten wir euch einfach mal auch einen Eindruck geben von der Landschaft dann ein bisschen weiter im Landesinneren. Da haben wir einen Gemeindeausflug gemacht und da gab es auch eine Taufe, da seht ihr die 11, glaube ich, Täuflinge, ein schönes Ereignis immer für die Gemeinde natürlich. Da wird dann im Fluss getauft, da könnt ihr sehen. Genau, so viel vielleicht zu dem Teil. Und jetzt kurz, warum der Albrecht sagte, da ist unsere Gemeinde, aber im Moment sind wir da. Wir waren seit Pandemie in einer Schule, im Pausehof, also im Hof einer Schule. Die haben uns das zur Verfügung gestellt, zuerst geliehen und dann vermietet. Waren wir jetzt 3 Jahre drin, das lief sehr gut, war sehr schön. Und ziemlich überraschend hat dann die Besitzerin von der Schule, das war ist eine Privatschule, das ist relativ häufig in Peru, hat die Besitzerin von der Schule uns gesagt, Anfang Dezember hat sie uns gesagt, dass der Vertrag ging bis Ende Dezember, dass der Vertrag nicht verlängert wird. Das kam für uns sehr überraschend. Kurz zuvor hatte ihr Sohn uns noch gesagt, nee, ist ja kein Problem, das wird weiterlaufen. Ihr Sohn ist so ihre rechte Hand, auch schon erwachsen. Und dann sagte sie plötzlich aus eigentlich fadenscheinigen Gründen, dass der Vertrag nicht verlängert wird. Okay, haben wir gesagt, preis dem Herrn, dann hat Gott was Besseres für uns. Genau. Und dann haben wir beschlossen, also wir sind sind in Plänen, ein Grundstück zu kaufen. Da erzählt euch dann gleich der Albrecht noch ein bisschen mehr. Und haben dann aber beschlossen, dass wir, bis sich das konkretisieren kann, wir eine Räume benutzen, die wir schon gemietet hatten für die Besprechungen, Treffen unter der Woche. Da konnten wir nicht in die Schule. Da haben wir eben eine andere Räumlichkeit gemietet. Das ist eigentlich eine Wohnung. Die hat da eine Garage. Man sieht hier, da kann man hinten das Garagentor aufmachen. Und ja, es ist natürlich viel zu klein für die ganze Gemeinde. Deswegen machen wir jetzt 3 Gottesdienste jeden Sonntag. Und die Leute sitzen also auch bis draußen auf der Straße. Da können dann so 10 Leute, stellt man da noch ein paar Stühle. Es ist zum Glück keine Durchgangsstraße. Und so machen wir das zurzeit, bis sich dann das konkretisiert. Wir haben auch eine schöne Kinderarbeit. Hier sieht man einige Kinder in einer Ferienbibelwoche. Ja, um da noch einen kleinen Eindruck zu geben, kommt noch was von der Kinderarbeit? Nee, okay, dann kommt der Albrecht wieder dran.
Genau, wie die Andrea schon gesagt hat, wir sind eigentlich schon seit langem auf der Suche nach eigenen Räumlichkeiten. Das ist aber preislich hochschwierig, die Preise, auch wenn es Armutsviertel ist, das ist verrückt. Aber ihr habt vorhin auf dem Bild gesehen, der Kern unseres Stadtteils, der ist schon einigermaßen etabliert und dort sind die Preise einfach horrend hoch. Weiter draußen in den Bergen, da leben dann wirklich die, die halt nichts haben. Und da wäre es aber für uns schwierig, weil unsere Leute alle mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen und deswegen wollen wir auch ein Grundstück in der Nähe der Hauptstraße. Seit Jahren auf der Suche, alles zu teuer. Jetzt, wie uns dann da praktisch nicht verlängert wurde, der Vertrag, dann haben wir hier, und das ist wirklich nur 2 Straßenzüge hinter dem Ort, wo wir bis jetzt waren, haben wir dieses Grundstück gefunden. Das wären 500 Quadratmeter größer, als was wir, als wir geträumt haben. Und wir sind jetzt im Moment, eigentlich wollten wir es schon im Januar kaufen, da kam man dann doch nicht überein mit den in den Verhandlungen. Jetzt ist es nochmal, dann haben wir es doch nochmal vertagt auf eben jetzt September. Wir haben inzwischen auch ein paar großzügige Spenden noch dazu bekommen, sodass wir sagen, es müsste eigentlich klappen. Also wir legen euch das auch als Gebetsanliegen hin, dass ihr dafür betet. Wir haben nur mündliche Vereinbarung oder Absichtserklärung, sagen wir mal so. Also ist das alles offen. Aber wir sagen, wenn das vom Herrn ist, dann wartet das Grundstück auf uns. Und wenn es nicht, dann hat der Herr irgendwas Besseres für uns. Also wir sind da ziemlich relaxed. Das Schöne an dem Grundstück ist, das grenzt hinten an einen Park, in Anführungsstrichen. Das ist der Park, den ihr da seht. Ihr seht ein paar Pflanzen. Aber so ist es. Das ist unser Park hier. Und in Zukunft, aber man sieht, da ist ein Fußballfeld und ein bisschen weiter oben ist dann noch ein Volleyballfeld. Also da könnte man durchaus was machen. Und die Idee ist dann, dass wir da auch mithelfen, dass das ein bisschen begrünt wird. So hätten wir dann natürlich tolle Möglichkeiten, nach dem Gottesdienst die Tür nach hinten aufmachen und die Kinder haben Platz zu spielen und sich dann ja auch dort noch zu vergnügen. Also es wäre wirklich eine tolle Sache. Gott hat es in seiner Hand und wir vertrauen drauf. Das Schöne ist, man kann dann, also das wäre reines Grundstück, aber in Peru, nachdem das Klima zumindest nicht kompliziert ist, kommt man damit ganz gut zurecht. Wir haben jetzt die letzten 3 Jahre unsere Gottesdienste im Freien gehalten. Im Winter kann es schon mal ganz schön unangenehm kalt sein, aber es geht. Ja, man zieht sich halt dann eine Jacke mehr an und es geht. Und im Sommer, ja, das ist so wie jetzt, da schwitzt man dann halt ein bisschen mehr. Aber es geht. Es regnet halt nie bei uns. Also im Prinzip regnet es nie, außer es kommt das Klimaphänomen El Niño. Dann kann es schon mal regnen und das ist dann immer wieder auch eine Katastrophe bei uns. Also das ist das. Gebetsanliegen dafür, das eine. Das andere möchte ich vielleicht auch mitgeben, wenn ihr gern für uns beten wollt. Wir planen grundsätzlich so in 4-5 Jahren nach Deutschland zurückzukommen. Aber dafür müssen wir die Arbeit noch in einheimische Hände übergeben. Wir wollen das nicht an ausländische Leute tun, sondern an die Einheimischen selber. Wir haben Leute im Blick, aber es ist noch ein Weg hin, dazu, und da dürft ihr uns gerne im Gebet auch unterstützen, dass, ja, dass dann daraus auch wirklich was wird. Ja. Ihr könnt gerne noch auf uns zukommen dann, eben da hinten ist auch ein kleiner Stand, wo wir ein paar Dinge anbieten, das auch dann immer für irgendwelche sozialen Zwecke verwendet wird, was da reinkommt. Also fühlt euch frei, wenn ihr wollt. Ja, ich möchte noch Gottes Wort mit euch teilen, was der Herr mir aufs Herz für euch gelegt hat. Die Bibel hat ja alle möglichen Kapitel. Es gibt interessantere Kapitel und es gibt weniger interessante Kapitel. Um nicht zu sagen, manche sind ganz schön langweilig. Und ich möchte zu einem von diesen Kapiteln gehen mit euch, zu einem von den langweiligen. Aber habt keine Angst, die Predigt wird hoffentlich nicht langweilig. Ja, weil auch solche langweiligen Kapitel können unwahrscheinliche Überraschungen haben. Und ich möchte mit euch gehen zu Nehemia Kapitel 3 und mit euch darüber reden, dass wir Gott von Herzen dienen sollen. Das Kapitel 3 ist das Kapitel über den Wiederaufbau der Mauer. Und da heißt dann, dass die Familie an dem Platz gearbeitet hat, die nächste an den nächsten. Und so geht es über lange Verse, lange Kapitel, immer wieder dasselbe. Und diese Familie baute hier und jene Familie baute dort. Scheinbar ja, immer nur einseitige Wiederholungen. Und trotzdem ist es nicht so. Lasst uns mal kurz noch beten und dann so ein bisschen reinschauen, was es da für Überraschungen dabei gibt. Herr, wir wollen dich preisen und loben, weil du immer irgendwas für uns hast und uns herausfordern möchtest, auch dir zu dienen. Herr, das lege ich dir jetzt hin. Sprich du zu unseren Herzen. Wir machen unser Herz auf und wollen sagen, Herr, hier sind wir. Dir allein wollen wir dienen. Halleluja. Amen. Amen. Nur mal ganz am Anfang möchte ich mit euch lesen, den Vers 1 bis 3, nur mal so ein bisschen den Geschmack zu haben, um was es da geht. Und da heißt es, und der Hohepriester Eliaschib machte sich mit seinen Brüdern, den Priestern, auf und sie bauten das Schaftor. Sie heiligten es und setzten seine Torflügel ein und sie heiligten es bis an den Turm Mea, bis an den Turm Hananel. Und ihm zur Seite bauten die Männer von Jericho und daneben baute Sakur, der Sohn Imris, und das Fischtor bauten die Söhne Senas. Sie bauten es aus Balken und setzten seine Torflügel ein, seine Riegel und seine Sperrbalken und so weiter und so fort. Ja, so geht es das ganze Kapitel durch. Aber ich habe mich dann hingesetzt und es ein bisschen genauer angeschaut und ein paar Überraschungen entdeckt, die ich mit euch teilen möchte. Also hier mal ganz kurz nur, wer ein bisschen was von, und ich habe es gesehen, ihr habt hier ein Faible für Israel, also das ist gut. Das war die Mauer, die da gebaut oder wieder erbaut wurde. Genau, das war die Herausforderung. Hier ist der Tempelberg. Ja, das war die Herausforderung, eben, die sie hatten. Also, was habe ich entdeckt? Zuerst einmal, wer und wer nicht mitgearbeitet hat. Das war für mich die erste Überraschung. Die ersten, die den Bau begonnen haben, die Hand angelegt haben, waren die hohen Priester und seine Kollegen. Nochmal zu dem Vers 1, da heißt es, und der hohe Priester Eliaschib machte sich mit seinen Brüdern, den Priestern auf und sie bauten es bis an, sie bauten das Schaftor. Ja. Da waren zuerst die Priester, die ja eigentlich den Dienst im Tempel tun, ja, die Opfer darbringen und. Nein. Hier haben sie mit Hand angelegt an dem Bau der Mauer. Dann waren aber auch verschiedene Vorsteher, vornehme Leute, die genauso erwähnt werden. Zum Beispiel in dem Vers 9. Daneben besserte Refaja, der Sohn Hurs aus, der Oberste des halben Bezirks von Jerusalem. Und mit ihm eben andere Vornehme genauso. Ja. Aber, und da ist schon die erste Überraschung. Das Traurige jedoch ist, dass nicht alle Vornehmen mitgeholfen haben. Ja, da heißt es in dem Vers 5, und daneben besserten die Tekoiter aus, aber die Vornehmen unter ihnen beugten ihren Nacken nicht zum Dienst für ihren Herrn. Es waren viele Vornehme dabei, aber eben nicht alle, die bereit waren, wirklich damit Hand anzulegen. Ja. Wer Leiter sein möchte, wer eine Verantwortung in der Gemeinde übernehmen will, der muss zuerst mal zeigen und Hand anlegen. Wir müssen vorangehen, wir müssen die Ersten sein, auch wenn es um solche Dinge geht. Also nicht jetzt nur um die geistlichen Sachen, sondern auch um andere Dinge, die auch mal notwendig sind. Das ist immer was, was wir auch als Leute, die vorne stehen, auch zeigen müssen. Ja? Und das sage ich unseren Mitarbeitern immer wieder, wer Mitarbeiter sein will, wer Leiter sein will, der muss zuerst vorangehen und das zeigen. Aber dann gibt es auch noch andere Überraschungen. Es gab auch sogar einen Goldschmied und einen Salbenmischer, die genauso da Hand angelegt haben. Vers 8, daneben besserte Uziel, der Sohn Harhajas, aus, der Goldschmied. Und ihm zur Seite besserte Hanania, der Salbenmischer, aus, und sie befestigten Jerusalem bis an die breite Mauer. Warum ist es jetzt verwunderlich? Zum einen, ich weiß nicht, ob jemand von euch Goldschmied oder sowas ist. Das ist eine feine und diffizile. Ist jemand da? Okay, ja. Da braucht man feine Hände, da muss man sehr viel Fingerspitzengefühl haben. Oder ein Salbenmischer, der hat bestimmt auch eben schöne, weiche Hände, weil er ja immer mit solchen Sachen zu tun hat. Okay, und die haben mit Hand angelegt, die Mauer wieder aufzubauen. Das waren Steine, ja. Raue Steine. Die hatten bestimmt nicht die geeigneten Hände dafür. Aber sie waren sich nicht zu schade. Und es ist, denke ich, kein Zufall, dass in diesem Vers die einzigen Berufe, die erwähnt werden, sind diese beiden. Ja? Also das ist kein Zufall. Das ist, denke ich, alles Plan Gottes. Er hat erwähnt, dass diese Menschen sich nicht zu schade waren und eben auch mit Hand angelegt haben. Und dann finden wir auch einen Vorsteher, der gar mit seinen Töchtern gearbeitet hat. Ja. Das ist doch toll. Und daneben besserte Shalum, der Sohn des Lohesch, aus, der Oberste des anderen halben Bezirks von Jerusalem, er und seine Töchter. Ja, das ist doch, finde ich, toll. In einer Macho-Gesellschaft, ja, da waren Frauen, die mit Hand angelegt haben, die sich auch nicht zu schade waren. Ja. Ich habe in Peru mal einen Spruch kreiert: Besser eine fleißige Frau als ein fauler Mann. Okay? Also, da, wo sind die Frauen, die Fleißigen? Ja, wir haben in Peru so ein paar, die arbeiten für zwei Männer. Also, das ist schon, da kann man schon auch was bewegen. Da waren Töchter da, die genauso mit Hand angelegt haben, die sich nicht zu schade waren. Als ein bisschen Wort für uns. Das verdeutlicht, dass wir alle mithelfen müssen im Bau des Reiches Gottes. Keiner darf außen vorbleiben. Ja? Jeder sollte mit Hand anlegen. Niemand ist zu vornehm, niemand ist zu unbedeutend, niemand ist zu schwach. Alle können, alle dürfen, alle sollten wir mit Hand anlegen. Sicherlich, und da möchte ich vielleicht ein bisschen vorbauen, gibt es Momente in unserem Leben, wo wir vielleicht auch mal zur Seite treten und sagen, jetzt muss ich mal eine Auszeit nehmen, jetzt muss ich vielleicht mal kürzer treten. Ich möchte hier keinen Druck aufbauen. Wer das so versteht, der hat das nicht verstanden. Und trotzdem glaube ich, dass solche Zeiten auch nur Ausnahmen sind, die wir durchaus auch mal dürfen. Aber ja, das darf nicht die Norm sein. Alle sind wir gerufen, im Reich Gottes tatkräftig mit Hand anzulegen. Alle zusammen müssen wir Hand anlegen an den Bau des Reiches Gottes. Hier ganz kurz ein paar von unseren Mitarbeitern. Wir haben irgendwann auch begriffen, dass wir schon frühzeitig anfangen können, anfangen dürfen, anfangen müssen, die Leute zu integrieren. Und so haben wir angefangen, auch Kinder, Teenies mit hineinzunehmen. Und diese zwei, ich möchte zwei hier herausgreifen, die jetzt schon lange mitarbeiten, die Elena und die Selene, die ja als Kinder schon angefangen haben, in der Kinderstunde mitzuarbeiten, in verschiedenen Bereichen. Heute sind es Jugendliche, die ihre Frau stehen, nicht ihren Mann stehen, die ihre Frau stehen, die wirklich in vielen anderen Bereichen inzwischen auch schon mitarbeiten und eine tolle Bereicherung für uns als Gemeinde sind. Also niemand ist zu klein, niemand ist zu unbedeutend. Alle dürfen, können, sollen im Reich Gottes mitarbeiten. Also die erste Überraschung. Die zweite Überraschung, die ich gefunden habe, ist, was jeder wieder erbaut hat. Das ist auch eine interessante Sache, die man da sehen kann. Manche stellten ein Stück Mauer wieder her, andere gar ein ganzes Tor von der Mauer. Ja, das ist die Norm gewesen. Aber es gab ein paar, die etwas mehr gemacht haben als normal war. Ein Vorsteher zum Beispiel, der hat nicht nur das Tor gebaut, sondern es sogar überdacht. Vers 15, das heißt hier bei dem speziell, und finden wir es auch sonst nirgends, und das Quelltor, Bester der Schallung, der Sohn des Kolhoses, der Oberste des Bezirks von Mispa aus, er baute es und überdachte es und setzte seine Torflügel, seine Riegel und seine Sperrbalken ein. Ja. Ein bisschen mehr. Um eine Stadt zu verteidigen, war die Mauer wichtig, vielleicht das Dach nicht wirklich wichtig. Und er hat trotzdem gesagt, nein, lass uns doch das richtig gut machen. Und er hat es gar überdacht. Andere haben gar danach ein zweites Stück in Angriff genommen. Das waren nicht jetzt nur ein Team, sondern drei Teams wird es erwähnt. Ich will nur eins davon herausgreifen. In dem Vers 4 heißt es, und ihnen zur Seite besserte Meremot aus, der Sohn Urias, des Sohnes des Hakkos. Und dann, in dem Vers 21, da heißt es, nach ihm besserte wieder dieser Meremot, der Sohn Urias, des Sohnes des Hakkos, einen weiteren Mauerabschnitt aus, vom Eingang des Hauses Eliaschib bis zum Ende des Hauses Eliaschib. Also die haben ihren Teil getan. Die könnten sagen, jetzt sind mal andere dran. Ich habe genug getan. Warum soll ich jetzt noch mehr tun? Es sollen mal die anderen wirklich ranlangen. Nein, die haben gesagt, ich habe meinen Teil getan. Komm, wir können noch mehr. Ja, lass uns noch mal zupacken. Wir können doch wirklich noch mal mehr schaffen. Und so haben sie einen weiteren Mauerabschnitt in Angriff genommen. Ein Team übertraf alle. Insgesamt haben an der Mauer, wenn wir die ganze Bibelstelle nehmen, 40 Teams gearbeitet. Ein Team hat alle übertroffen und baute gar 400 Meter von dieser Mauer, was circa 10% davon entspricht. Ja? Bei 40 Teams, das wäre wesentlich weniger, ja? Die haben 10% oder mindestens 10% gemacht. Das heißt im Vers 13, das Taltor besserte Hanun und die Bewohner von Sanoach aus. Sie bauten es und setzten seine Torflügel ein, seine Riegel und seine Sperrbalken und bauten weiter 1000 Ellen an der Mauer bis zum Aschentor. Die einzige Team, wo erwähnt wird, wie viel sie gemacht haben, und ich denke, auch das war ein Grund, warum sie es erwähnt haben, denn die haben wirklich so eifrig gebaut an der Mauer und da 400 Meter geschafft. Also wesentlich mehr. Ja, was will ich dazu sagen? Wir können das machen, was von uns erwartet wird, oder wir können auch wesentlich mehr machen. Im Ende ist es immer eine Frage unseres Herzens. Es ist nicht so sehr eine Frage unserer Kraft oder unseres Vermögens, sondern in erster Linie ist es eine Frage unseres Herzens. Wie viel sind wir bereit, für Jesus Einsatz zu bringen? Wie viel sind wir bereit, für Jesus zu opfern? Das ist die Frage. Ich möchte euch noch einen anderen Mitarbeiter von uns vorstellen. Das ist der Jorge. Der Jorge ist ein spezieller Mensch, nicht ganz einfach. Er hat so seine Kanten und seine, wie viele von uns. Ich sage immer, wir sind ja alle ein bisschen speziell. Er ist ein bisschen speziell. Nicht jeder kann mit ihm. Manche haben so ihre Probleme. Aber er ist wirklich eifrig. Und er bringt sich ein. Er ist immer bereit und immer bereit, auch noch mehr zu tun. Und wenn ich ihn dann so sehe und weiß, dass er so manchmal auch anneckt, ich komme relativ gut mit ihm zurecht, aber ja, er ist eben nicht einfach. Aber dann sage ich, preis den Herrn. Er macht es wirklich von Herzen. Ja? Man spürt es ihm ab, er tut es für Jesus. Er macht es, weil er den Herrn lieb hat. Warum soll ich ihn bremsen? Ja, ich lasse ihn lieber. Gut, ich versuche schon natürlich, das ein bisschen im Wege zu leiten, dass es nicht dann zu große Crashs in der Gemeinde gibt. Das muss man natürlich aufpassen. Aber ich kann so einen Menschen auch nicht ausbremsen. Und so versuchen wir, mit ihm zu arbeiten, ihn da einzusetzen, wo er seine Gaben ja, gebrauchen kann und wirklich dann auch zum Segen sein kann. Denn er kann wirklich mehr tun und möchte solche Menschen auch nicht ausbremsen. Eine dritte Überraschung, die ich mit euch teilen möchte heute, ist, wie manche an dem Werk gearbeitet haben, bei dem Wiederaufbau der Mauer. Manche scheinen den Bau besser abgeschlossen zu haben als andere. Nochmal den Vers 8. Daneben besserte Usiel, der Sohn Hachias, aus, der Goldschmied, und ihm zur Seite besserte Hanania, der Salbenmischer, aus. Und dann heißt es, und sie befestigten Jerusalem bis an die breite Mauer. Dieser Ausdruck befestigen wird in verschiedenen Bibeln ein bisschen anders übersetzt, aber es scheint irgendwas Besonderes gewesen zu sein. Ja? Sie scheinen hier irgendwas besser gemacht zu haben als die anderen. Es wirklich besonders stabil, besonders fest gebaut zu haben. Das war ihnen ein Anliegen, das war ihnen wichtig, nicht nur viel zu machen, sondern es wirklich gut zu machen, diese beiden Goldschmied und Salbenmischer. Andere wiederum haben es wirklich für den Herrn getan. Ja, Vers 1 nochmal zu den Priestern und Hohepriester, da heißt, und der Hohepriester Eliaschib machte sich mit seinen Brüdern, den Priestern, auf und sie bauten das Schaftor. Und dann heißt es, und es heißt es nur an dieser Stelle, und sie heiligten es und setzten seine Torflügel ein und sie heiligten es bis an den Turm Mea, bis an den Turm Hananel. Das fand ich interessant. Ja, warum heißt es hier, dass sie diesen Mauerabschnitt geheiligt haben? Sie geheiligt heißt es, für den Herrn zur Seite gestellt, für den Herrn das gemacht zu haben. Ja, die haben das mit dieser Begeisterung getan für den Herrn. Nicht jetzt um die Stadt zu schützen, nicht jetzt nur um ihre Familie zu schützen vor den Feinden, die ringsherum waren. Nein, sie haben es in erster Linie für den Herrn getan. Wie tun wir, was wir tun? Machen wir es wirklich für den Herrn? Manchmal sagen wir, dass wir es für den Herrn tun und trotzdem sind so eigene Dinge dabei. Wir wollen vielleicht den Applaus bekommen oder den Dank von irgendjemand. Und suchen vielmehr nach Anerkennung und Ähnlichem. Oder tun wir es für den Herrn? Das ist eine wichtige Frage. Und eine letzte Sache hierzu. Ein paar wenige haben mit besonderer Begeisterung das Werk des Herrn vollbracht. Hier heißt es im Vers 20, nach ihm besserte Baruch, der Sohn Sabais, aus, eifrig einen weiteren Mauerabschnitt aus, und zwar vom Winkel bis zum Eingang des Hauses des Hohenpriesters Eliaschib. Hier heißt es, sie haben eifrig gearbeitet. Ein Ausdruck, den wir wiederum an keinem anderen Team sehen, ja, in keinem anderen Vers da ist. Sie haben es eifrig getan. Sie haben es mit Elan, mit Begeisterung, mit Enthusiasmus getan. Und hier die Frage zu uns, mit welcher Einstellung tun wir das Werk des Herrn? Ja, ist es diese Einstellung mit Begeisterung, mit Elan, mit Hingabe, es zu tun? Wenn du mit Begeisterung für den Herrn mitarbeitest, dann wird das, was du tust, nicht vergeben sein. Ja, dann ist es dann war es es wert. Ja. Wir haben 35 Jahre unseres Lebens in Peru gearbeitet und wir wollen wirklich heute sagen, preis den Herrn, es war es wert. Wir haben viel geopfert. Ja. Wir hatten eine schöne Wohnung, wir hatten gute Aussichten hier in Deutschland und haben all das aufgegeben, um dem Herrn zu dienen. Wir haben zeitweise höchst einfach gelebt. Ja. Heute leben wir durchaus besser, aber zeitweise höchst einfach. Und wir sagen heute, rückblickend, es war es alles wert. Ja. Es war es alles wert. Wenn du für den Herrn arbeitest, dann ist es wirklich wert. Nochmal zum Abschluss, eine Person, und damit möchte ich wirklich zum Abschluss kommen. Unser Teenies oder unser Vorteenies, ja, und unsere Mitarbeiterin, hier ist eine und hier sind nochmal zwei, die Juana. Die möchte ich kurz erwähnen. Juana ist eine von unseren Mitarbeiterinnen bei den Jugendlichen, auch immer bereit. Sie hat gesundheitlich diverse Probleme. Sie hat hier nicht ohne Grund eine Sonnenbrille auf. Sie hat eine Hautkrankheit, die eben auch auf die Augen gehen. Und sie muss immer aufpassen, wenn sie draußen im Freien ist und muss Brille tragen. Sie hat Probleme mit der Schulter und. Also es fehlt nicht an Problemen, auch bei ihrem Mann. Aber immer bereit, dem Herrn zu dienen. Immer. Und wenn sie es macht, also jetzt hier in dem Fall mit den Teenies, sie macht auch noch andere Sachen in der Gemeinde. Wenn sie es macht, dann macht sie es mit Begeisterung. Sie macht es mit Elan. Du spürst es ab. Sie ist hinter den Kindern her, wenn sie mal nicht kommen. Sie gibt da auch noch mal eins drauf. Oder wenn man irgendwas braucht, dann geben sie es auch aus dem eigenen Geldbeutel auch was dazu, damit es auch wirklich dann gehen kann. Nichts. Kein Einsatz ist ihnen zu wenig. Ihr und ihr Mann. Ja, und nochmal die Frage, wie dienen wir unserem Herrn? Ja, was ist unsere Leidenschaft dabei? Oder haben wir diese Leidenschaft vielleicht auf dem Weg verloren? Ist sie verschütt gegangen? Haben wir uns an unser Christsein gewöhnt und sind ein bisschen träge geworden dabei? Lass uns doch aufstehen und mal kurz beten. Jeder für sich selber. Und auch vielleicht nochmal zu dem Eindruck, den ich am Anfang mitgeteilt habe, dass jemand da ist, der Gaben hat und sie nicht fürs Reich Gottes einsetzt. Lass dich doch nochmal neu herausfordern vom Herrn und ja, von Herzen ja sagen. Nicht, weil ich jetzt hier Druck mache, ich möchte es nicht. Wenn du es nicht von Herzen machst, dann hat es überhaupt gar keinen Wert. Also dann bitte auch nichts machen. Das ist schlimmer, als nichts zu tun. Ja. Aber wenn Gott zu dir geredet hat, gib ihm eine Antwort. Herr, wir stehen hier vor dir, und dein Reich zu bauen, ist dein Herzensanliegen und sollte auch unser Herzensanliegen sein. Du kennst jeden Einzelnen von uns, die Realität, in der wir leben, wo wir gerade stehen, vielleicht auch Dinge über die Zeit verloren haben. Herr, ich bitte dich, dass du uns da hilfst, auch nochmal ganz neu anzufangen. Neu diese Begeisterung aufzugreifen, um unser Leben für dich und dein Reich einzusetzen. Und die vielleicht noch gar nichts getan haben, weil sie vielleicht noch nicht sich so integriert fühlen. Herr, ich bitte dich, dass du ihnen die Augen öffnest, dass sie sehen, ja, dass sie brauchbar sein können, sollen für dein Reich. Herr, ich bitte dich für die, die sich vielleicht zu klein, zu gering erachten und denken, andere können es doch besser als ich. Herr, ich bitte dich, dass du ihnen die Augen öffnest und zeigst, dass sie auch etwas haben, was sie einbringen können für dich, für dein Reich, für dein Werk. Herr, hilf du uns ganz neu, diesen Eifer wieder zu bekommen, wieder zu erlangen. Denn dein Reich, Herr, ist es wert, wert, alles einzusetzen. Amen. Amen. Könnt euch bestimmt setzen.